Ihnen vor euch stehen zu dürfen und das Wort Gottes, des lebendigen Gottes, auszulegen. Ich möchte zu Anfang beten. Herr, großer Gott, danke. Danke, dass wir dein Wort haben. Es ist ein Licht in der Dunkelheit. Und Herr, du musst reden. Herr, ich kann es nicht. Du musst reden. Und ich möchte dich bitten, dass du, Herr, alles wegnimmst, was uns festhält, fernhält, und dass wir jetzt auf dich hören können, ruhig werden können, und dass du uns durch dein Wort, Herr, veränderst. Danke, Herr, dass dein Wort Kraft hat. Ich lobe dich und preise dich. Amen. Ich möchte lesen heute den Text, Epheser 6, die Verse 18 bis 20. Die, die eine Bibel dabei haben, dürfen gerne aufschlagen. Epheser 6, die Verse 18 bis 20. Betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen und für mich, dass mir das Wort gegeben werde, wenn ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums zu verkündigen, dessen Bote ich bin in Ketten, dass ich mit Freimut davon rede, wie ich es muss. Wir schreiben ungefähr das Jahr 62 nach Christus. Und da ist Paulus, ein Christ, ein Missionar. Er ist in Rom. Das ist die damalige Welthauptstadt des Weltreiches, des Römischen Reiches. Und es ist eine prächtige Stadt. Es ist eine wunderbare Stadt. Paulus sieht von dieser Pracht nicht viel. Er ist nämlich im Gefängnis. Er ist hinter kalten Mauern eingesperrt. Warum ist er eingesperrt? Weil er überzeugt ist davon, dass Jesus der Retter ist, der Retter der Welt. Er ist überzeugt davon, dass Jesus der König ist, der König der Welt. Und deshalb ist er im Gefängnis. Doch selbst hier im Gefängnis kann man ihn nicht stumm kriegen. Er muss von Jesus erzählen. Und er erzählt so laut von ihm, dass Millionen Menschen seit 2000 Jahren ihn hören können. Er schreibt nämlich Briefe. Und einen von diesen Briefen haben wir in der Bibel. Es ist der Epheserbrief. Es ist an die Christen in Ephesus gerichtet. Das ist in der heutigen Türkei. Und sonst ist ganz interessant, Paulus reagiert sonst immer auf Probleme, die er in Gemeinden beobachtet. Und in diesem Brief ist es nicht so. In diesem Brief geht er anders vor. Hier schreibt er für die Christen und erklärt ihnen, was nützlich ist im christlichen Leben. Es ist ein ermutigender Brief, es ist ein wirklich herausfordernder Brief und er schreibt hier, wie ein Christ sein Leben leben sollte. Wie er sein Leben gestalten sollte, um ein erfülltes, um ein sinnvolles Leben zu leben. Ich lese nochmal vor den Anfang. Betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist. Paulus fordert die Gläubigen in Ephesus auf, immer zu beten. Und genauer, im Geist. Und jetzt fragen wir uns, oder ich habe mich auf jeden Fall gefragt, was heißt denn das im Geist beten? Das hört sich ja komisch an. Was meint Paulus genau damit, im Geist zu beten? Nur die, die persönlich Jesus Christus kennen, haben den Heiligen Geist. Nur diese können so beten, dass das Gebet bei Gott ankommt. Nur bei gläubigen Menschen ist lebendiges, ist echtes Gebet möglich. Man kann auch als Nichtchrist zu Gott beten, aber dann sind es ganz häufig vorformulierte, tote Formeln oder Worte, die man vor ihn bringt. Worte, die aufgesagt werden, rezitiert werden. Wenn man als Nichtchrist betet, verzweifelt man, weil man irgendwann versteht, ich bete, aber da ist eine Mauer zwischen mir und Gott. Ich komme nicht durch. Man versucht es, man betet, aber es hilft nicht. Das ist hoffnungslos. Und mir ging es persönlich jahrelang genauso. Von Natur aus können wir Menschen nicht zu Gott beten, weil wir Sünder sind. Das ist sehr unangenehm, das so zu hören, unbequem zu hören, aber es ist so, jeder von uns ist schuldig vor Gott. Und als Sünder, als diese schuldigen Menschen leben wir getrennt von Gott in dieser Welt. Und wenn wir in diesem Zustand sterben, in diesem Zustand der Gottesferne, dann sagt die Bibel, dass wir ewig, für immer und ewig verloren gehen. Das ist auch sehr unbequem, aber das sagt die Bibel so und ich darf es nicht abschwächen. Und sogar die Bibel sagt sogar, dass dort Weinen und Zähneknirschen ist. Aber gibt es einen Ausweg? Wenn es keinen Ausweg gibt, dann wäre das ganz schlimm, wenn jetzt hier die Predigt zu Ende gehen würde. Und Gott sei Dank, es gibt einen Ausweg, ja. In seiner großen, in seiner unendlichen Liebe hat Gott uns seinen Sohn geschickt. Seinen einzigen Sohn, seinen geliebten Sohn. Er ist Mensch geworden, einer von uns. Er ist hier auf dieser Erde gewandelt und er hat ein perfektes Leben geführt. Er hat keine Schuld auf sich genommen. Und dann endete sein Leben an einem Kreuz. An einem Kreuz wurde er aufgenagelt. Und dort trug er die Schuld, die Riesenschuld, die wir eigentlich hätten tragen müssen. Sie liegt auf ihm, sagt die Bibel. Und er hat gelitten. Wir können das gar nicht in Worte fassen. Und er trug unsere Schuld und unsere Strafe. Und dort an diesem Kreuz, dort starb er. Aber er blieb nicht tot. Nein, Gott, sein Vater, hat ihn auferweckt. Und so hat Gott gesagt, ich stehe zu meinem Sohn. Mein Sohn hat gesiegt über den Tod. Der Tod ist nicht das Ende. Die Sünde ist bezahlt worden. Und jetzt bietet Jesus allen Menschen die Sündenvergebung an. Das ist die gute Nachricht. Jeder kann ein Kind Gottes werden. Umsonst, das ist ein Geschenk. Aber man muss es annehmen. Man muss es im Glauben annehmen, indem man Jesus seine Sünden bekennt, sie ihm sagt im Gebet und ihn dann als Herrn aufnimmt in seinem Leben, in sein Herz. Und das allein rettet einen Menschen. Es ist ein Geschenk. Im Geist zu beten bedeutet also, als Geretteter zu beten. Es heißt, dass wir in einer vertrauten Nähe mit unserem Vater im Himmel reden, mit ihm beten. Gebet, das gehört, sagt Paulus uns hier, das gehört zum Christsein einfach dazu, wie das Atmen zum Leben gehört. Jeder Christ ist von Gott dazu aufgefordert, zu beten. Und wir haben gerade gesungen, welch ein Freund ist unser Jesus. Und wirklich, welch ein Freund ist er. So ein guter Freund. So ein guter, so ein treuer Freund. Er ist immer da für uns. Er steht zu uns, auch wenn wir nicht zu ihm stehen. Auch wenn wir ihn verraten, er bleibt an unserer Seite. Und mit einem Freund redet man. Ich denke, das geht jedem so hier im Raum. Wenn man mit einem Freund nicht redet, dann ist es eigentlich kein Freund. Und wenn man nie vertraulich mit Jesus redet, wenn man nicht mal das Verlangen hat, mit ihm zu reden, dann muss man sich die Frage gefallen lassen, kennst du diesen großen Freund? Kennst du Jesus? Ist er dein Freund? Oh, ich wünsche es jedem Einzelnen hier so sehr, dass jeder sagen kann, ja, er ist mein Freund. Paulus erwartet von den Ephesern, dass sie alle Zeit beten und bitten sollen. Und Paulus lässt keine Ausrede zu. Und jetzt stellen wir uns die Frage, wie soll das bitte schon gehen? Immer beten. Wie geht das? Ist es unmöglich? Nein, es ist möglich. Es wird Gott durch dieses Wort nicht es uns sagen, dass wir immer beten sollen. Es ist eine Grundhaltung, die Gott von uns fordert, die wir eigentlich sogar haben dürfen. Wir sollen sie nicht haben, wir dürfen sie haben. Es ist eigentlich ein Privileg, es ist ein Vorrecht, dass wir immer mit Gott reden dürfen. Und in seinen eigenen Worten sagt Paulus, betet in allen Situationen, betet in schwierigen Zeiten und betet auch in guten Zeiten. Und was bedeutet das jetzt ganz praktisch für uns, in allen Zeiten beten? Das bedeutet, dass wir beten, wenn wir gerade viel zu viel zu tun haben. Das bedeutet, dass wir beten, wenn wir keine Lust haben zu beten. Das bedeutet, dass wir beten, wenn wir viele Menschen um uns herum haben, wenn wir viel Ablenkung um uns herum haben. Trotzdem ins Gebet gehen. In schweren Zeiten, wenn es uns nicht gut geht, ist es leicht oder leichter zu beten. Wenn wir uns traurig fühlen, wenn wir einsam sind. In guten Zeiten ist es viel schwieriger, weil wir denken dann, ja, wir brauchen ja gar nicht Gottes Hilfe. Wir kommen ja allein ganz gut klar. Aber auch da fordert uns Gott auf, betet. Und Paulus ist ganz interessant, er sagt, betet mit Bitten und Flehen. Das heißt, er sagt ungefähr dreimal das Gleiche. Er sagt, betet, betet, betet. Es liegt ihm wirklich sehr am Herzen, dass wir beten. Und ich habe mir die Frage gestellt, warum überhaupt? Warum? Das ist so die Grundsatzfrage, warum überhaupt sollen wir beten? Kommen wir nicht auch allein ganz gut klar? Ich meine, wir können doch auch selbst was machen, oder? Wir können doch ein Programm ausarbeiten. Ja, die 10 Punkte, um ein besserer Christ zu sein. Und ich arbeite es einfach ab. Ich kann auch Kurse besuchen, um zu lernen, wie ich besser Jugendarbeit machen kann, wie ich besser seelsorgen kann, wie ich besser evangelisieren kann. Aber das Problem dabei ist, wenn wir so denken, wir drehen uns immer um uns selbst. Wir schaffen es schon, ein tolles Programm auszuarbeiten. Wir machen was, wir. Wir schaffen es, Gemeinde zu sein. Wir schaffen es, Menschen gläubig zu machen. Wir müssen nur Profis in unserem Bereich sein. Dann geht's, dann haben wir Erfolg. Und ich frage mich, wo steht das in der Bibel? Ich frage uns, wo steht das in der Bibel? Ich weiß, wo das steht. Das steht in den Büchern dieser Welt. In Unis, in Hochschulen. Das steht in Büchern von Menschen, die Gott eben nicht kennen und deshalb es aus eigener Kraft versuchen. Es steht in Buchhandlungen und auch in vielen heutigen christlichen Büchern. Nur seit wann sagen uns andere Bücher als die Bibel, wie wir unser Christsein leben sollen? Oh, wir müssen zurück zur Bibel. Wir müssen zurück zu diesem Wort, was uns sagt, ihr allein könnt es nicht. Ihr müsst ins Gebet gehen, ihr müsst Gott anflehen, dass er es macht. Wir müssen zurück zu diesem Wort, das uns sagt, geht ins Gebet, flieht ins Gebet. Aus unserer eigenen Kraft schaffen wir null. Wir schaffen nichts. Und wenn wir selbst versuchen, Gemeinde zu sein, Gemeinde zu bauen, ohne Gottes Hilfe, dann werden wir sogar mehr kaputt machen, als aufbauen. Wir werden kaputt machen. Ohne Gott geht alles kaputt. Wir brauchen Gott und sein Eingreifen in diesen Tagen. In unseren Tagen. Und in der Bibel heißt es, der Geist weht, wo er will. Er ist wie der Wind. Er kommt und er geht. Und wir wissen nicht, wo er herkam. Wir wissen nicht, wo er hingeht. Aber wenn er kommt, dann wissen wir es. Und wir sollten beten, dass Gott diesen Geist schickt. Dass Menschen bekehrt werden. Dass Menschen Jesus annehmen. Wir sollten beten, dass dieser Geist kommt, der uns ermutigen kann. Uns neu erfrischen kann. Uns neu ausrichten kann auf Jesus. Auf das Wort Gottes. Gott liebt es, dass wir ihn anrufen. Gott liebt es, dass wir zu ihm schreien. Nicht, weil er uns gerne zappeln oder schöne Worte schwingen hören möchte. Nein, er liebt es, wenn wir ihn bitten. Er liebt es, wenn wir ihn bitten. Er liebt es, wenn wir ihn machen lassen. Er liebt es, wenn wir abgeben an ihm und ihm alles zutrauen. Er liebt es, wenn dann am Ende wir sagen können, alle Ehre gehört nur ihm und nicht uns. Ihm gehört alle Ehre, weil er wirken wird. Ach, ich hoffe, wir sehen alle, wie sehr wir ihn brauchen. Meine Worte sind schwach. Und ich bete, dass Gott diesen schwachen Worten seine Kraft schenkt. So sagt Paulus, betet, betet, betet. Er betont das. Und er ist so überdeutlich, weil ihm dieses Thema wirklich auf dem Herzen brennt. Es liegt ihm am Herzen. Und wenn wir ein bisschen den Epheserbrief kennen, dann wissen wir, das ist gerade am Schluss der Waffenrüstung. Davor wird die Waffenrüstung beschrieben, die wir als Christ haben. Ja? Das Heil als Helm, der Glaube als Schild und alle anderen Dinge. Und dann steht hier am Ende der Waffenrüstung, betet. Es gehört zur Waffenrüstung dazu. Es gehört zum Kampf als Christ dazu, zu beten. Und Gebet ist das Reden mit dem mächtigen Siegergeneral Jesus Christus. Das ist Gebet. Und im Kampf, in dem wir uns täglich als Christen befinden, benötigen wir vieles. Und eben besonders dieses Gebet mit diesem Siegergeneral Jesus. Und so ungefähr können Kampfesgebete aussehen. Herr, hilf mir bitte, heute so zu reden und so zu handeln, dass du verherrlicht wirst. Herr, öffne doch die Ohren und das Herz dieses Menschen, damit er sieht, dass er dich braucht. Herr, du siehst diese Sünde, mit der ich bereits so lange kämpfe. Hilf mir bitte. Jesus ist mit uns als Christen und möchte uns in unseren täglichen Kämpfen unterstützen. Deshalb sollen wir ins Gebet. Und jetzt fragen wir uns, was sollen wir genauer beten? Was erwartet Paulus von uns? Und das sagt er im Vers 18. Wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen. Paulus fordert auf, die Gläubigen in Ephesus fordert er auf, für alle Heiligen Fürbitte zu tun. Und das alle Zeit, immer. Es fällt uns leicht, für unsere Anliegen zu beten. Wenn es uns nicht so gut geht, wenn wir krank sind zum Beispiel, wenn wir schönes Wetter haben wollen am Wochenende, gut, heute ist das nicht so der Fall. Und da ist auch nichts Schlimmes dran, für diese Gebetsanliegen zu beten, die mich selbst betreffen. Sie sind nicht verboten. Aber es ist ein Problem, wenn sich unsere ganzen Gebete immer nur um uns selbst drehen und nie um andere. Und Jesus will uns hier helfen, in diesem Gebetsegoismus, von diesem Gebetsegoismus wegzukommen und den anderen zu dienen, den anderen im Gebet zu tragen. Er will uns helfen und er wird uns helfen, wenn wir bereit sind dazu. Und jetzt stellt sich uns die Frage, wer ist denn gemeint mit den Heiligen? Wer ist es überhaupt? Und sage ich, was die Heiligen nicht sind. Heilige sind keine Elite-Christen, die dann von einem Papst nach ihrem Tod selig gesprochen werden oder heilig gesprochen werden. Das, was hier steht, sagt nicht, dass wir für tote Menschen beten sollen. Das finden wir in der ganzen Bibel nicht. Und wir sollten deshalb die Hände wirklich davon lassen. Nicht für Tote beten. Hier im Leben spielt sich das Wichtige ab. Hier im Leben können wir uns entscheiden. Für oder gegen Jesus. Wer sind also die Heiligen? Heilige sind nach dem biblischen Zeugnis Menschen, die an Jesus glauben. Menschen, die von Jesus gerettet wurden. Heilige sind Menschen, die herausgerissen wurden aus dem alten Leben und zu neuen Menschen, neuen Kreaturen gemacht wurden. Und es schwingt auch, wenn man das Wort Heiliger, bei dem Wort Heiliger, schwingt auch der Gedanke mit, dass diese Person eben getrennt ist. Getrennt ist von dem sündhaftigen Leben, in dem sie früher drin war, und jetzt eben anders lebt als früher. Und eben Paulus fordert uns auf, auch uns heute, für die Gläubigen, für die Heiligen, Fürbitte zu tun, zu beten. Und wenn wir daran denken, dass Mitchristen gequält werden von Zweifeln, von Krankheit, von Schuld, von Sünde, ja, viele Christen auch gefoltert werden und auch heute viele Christen sterben werden, weil sie an Jesus glauben. Wenn wir an das alles denken, wie können wir dann nicht ins Gebet fliehen, ins Gebet rennen, ins Gebet gehen, damit Gott ihnen beistehe, damit Gott ihnen hilft, damit Gott ihnen Erleichterung schenkt. Und um zu wissen, wofür wir genau beten können, können wir uns ja informieren. Wir können auf Mitchristen zugehen und fragen, hey, was hast du für Gebetsanliegen? Man kann auch den Gemeindegebetsbrief lesen, es gibt jetzt gerade einen neuen für Juni, und das durchbeten. Man kann Missionszeitschriften abonnieren, die freuen sich, die Missionsgesellschaften, wenn man betet. Und jetzt fragen wir uns, ist das überhaupt möglich, für alle Christen, alle Gläubigen zu beten? Geht es? Das sind doch ziemlich viele, oder? Ja, es sind viele Anliegen. Und genau deshalb sagt uns auch Paulus heute, gebt beim Beten keine Ruhe, sondern betet. Betet für die Menschen, die zu eurer Familie, zu eurer Glaubensfamilie gehören. Und diese Forderung ist nicht unmöglich, weil uns Jesus eben diese Liebe schenkt für unsere Mitgeschwister. Und er ermächtigt uns dazu, er befähigt uns dazu. In seiner Liebe aber zwingt er uns das nicht auf, das Gebet, ist auch wichtig. Aber er sehnt sich danach, dass wir ins Gebet gehen. Und es gibt einen Grund, warum das nicht unmöglich ist, für alle Zeit immer zu beten und immer für alle Heiligen zu beten. Und zwar steht der Grund in Vers 18. Der Gläubige hat nämlich einen Beistand, der ihm hilft, und das ist der Heilige Geist. Und wie hilft der Heilige Geist? Er hilft, indem er gläubigen Menschen Gebetsanliegen aufs Herz legt. Er hilft, indem er uns manchmal sanft ins Gebet ruft, manchmal auch lauter ruft. Und er hilft, indem er mit unaussprechlichen Seufzern für uns bei Gott, dem Vater, eintritt. Ein Missionar, der in Afrika war, hat einmal von seinem Vater erzählt. Und dieser Vater hat immer für seinen Sohn, der in Afrika eben war, gebetet und für seine Familie gebetet, für diese Missionarsfamilie. An einem Abend hatte er den Eindruck, Gott will jetzt, dass ich für meinen Sohn bete. Und er ist gerade in einer Gefahrensituation, das hat er irgendwie gemerkt. Und dann hat er gebetet. Und am nächsten Morgen hat er erfahren, dass ein Überfall von bewaffneten Männern gegen seinen Sohn geplant war und gegen die ganze Familie. Und die sind dann auf den Hof gekommen, diese Diebe oder diese gefährlichen Menschen. Und dann auf einmal, plötzlich, ohne wirklichen sichtbaren Grund, haben sie kehrt gemacht und sind weggegangen, sind umgekehrt. Wir sehen also, dass der Heilige Geist, dass es das gibt, dass er ins Gebet führt und auch im Gebet hilft und dann auch wirklich wirkt. Und dann sagt Paulus noch was anderes, wofür wir beten sollen, nämlich Verse 19 und 20. Und betet für mich, dass mir das Wort gegeben werde, wenn ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums zu verkündigen, dessen Bote ich bin in Ketten, dass ich mit Freimut davon rede, wie ich es muss. Die Gläubigen sollen also für Paulus beten, für seine Verkündigungsarbeit, für seine Predigtarbeit, und sie sollen für ihn Fürbitte tun. Und hier ist es wirklich, Paulus nennt hier sein persönlichstes, sein dringendstes Anliegen, und das dann die Epheser wieder alle Zeit vor Gott tragen sollen, im Gebet. Paulus sieht, dass er selbst nicht fähig ist, die gute Nachricht, das Evangelium den Menschen rüberzubringen, dass Jesus nämlich für sie gestorben ist und sie liebt und dass der Glaube an Jesus genügt, um gerettet zu sein. Es ist Paulus bewusst, dass es letztendlich Gott ist, der ihm die Worte, die richtigen Worte in den Mund legen muss, damit er reden kann. Nur in ihm, das heißt nur geleitet durch den Heiligen Geist, kann er richtig predigen. Und wenn Paulus das nicht alleine schafft, wie viel weniger schaffen wir das dann? Paulus, das war schon eine Gestalt. Paulus, das war ein gestandener Theologe. Jahrelang ausgebildet, in der besten Schule. Der konnte wahrscheinlich das ganze Alte Testament auswendig. Er war wirklich begabt. Und trotzdem sagt er, ich kann nichts ohne Gottes Hilfe. Betet für mich. Und deshalb fordert Paulus auch uns heute auf, für die Verkündigungsarbeit, für die Predigtarbeit Fürbitte zu tun. Damit sich der Siegeszug des Evangeliums weiter weltweit fortsetzen kann. Es gibt da eine Geschichte, die geschah im 19., also keine Geschichte, es ist wirklich passiert, im 19. Jahrhundert in England. Da waren zwei Männer, die wollten eine ganz bekannte Gemeinde bei London, glaube ich, ist die, das Tabernacle, besichtigen. Und dort predigte der große Prediger Charles Spurgeon. Und dort begegneten sie einem Mann, der der Hausmeister sein musste. Und dann baten sie ihn doch um eine Führung in dieses bekannte Gotteshaus. Und der Hausmeister fragte sie dann, darf ich Ihnen einmal die Heizungsanlage dieser Kirche, dieser Gemeinde zeigen? Dann sagten die zwei Männer, ja, klar, gern. Und dann führte er sie in eine Etage tiefer, also in den Untergrund. Und dort führte er sie in einen großen Raum. Und in diesem Raum waren keine Rohre. In diesem Raum war kein großer Heizungskessel. In diesem Raum war etwas ganz anderes. Dort waren mehrere hundert Menschen, die zusammen gebetet haben für ihren Prediger, für ihre Gemeinde. Und dann später stellte sich dann heraus, dass dieser Hausmeister eigentlich Spurgeon war. Sie hatten ihn nur nicht erkannt. Und damit wollte Spurgeon sagen, ohne das Gebet dieser treuen Menschen wäre keine Möglichkeit, hier in dieser Gemeinde das Wort Gottes wirklich zu hören. Es wäre eiskalt. Ich könnte zwar reden, aber mein Reden wäre kalt. Es wäre keine angenehme Wärme in meinen Worten. Und nur Gott kann diese Wärme schenken. Und deshalb sind die Beter auch hier in dieser Gemeinde, es sind die, die die Heizung der Gemeinde sind. Und lass uns doch als Gemeinde wirklich zusammen beten, zusammen vor Gott kommen und er kann dann wirklich Großes machen. Und es ist gut, wenn man dann sich trifft, für konkrete Personen zu beten, über die man weiß, diese Person steht wirklich an der vordersten Front. Und bei uns in der Gemeinde ist es der Pastor, also Markus Gulden. Er braucht Gebet. Er predigt häufig. Er braucht Gebet, damit er die Worte sagen kann, die wir brauchen. Er braucht Gebet, damit er die Worte sagen kann, die wir brauchen. Alle anderen Prediger hier in der Gemeinde brauchen genauso Hilfe von Gott. Auch die Kindergottesdienstleiter, die Jungscharleiter, die Jugendleiter. Ohne Gebet geht das nicht. Und für die Verkündigungsarbeit zu beten, bedeutet auch gleichzeitig, für jeden einzelnen Christen zu beten. Weil jeder von uns ist gefordert, ist herausgefordert, in seinem Umfeld Zeugnis zu sein, in seinem Umfeld von Jesus zu leben, aber auch zu erzählen. Der Heilige Geist muss uns Christen leiten. Und dafür sollten wir beten. Und es kommt ja auch das Wort Geheimnis vor, das Geheimnis des Evangeliums, das hört sich seltsam an. Damit ist gemeint die Pläne Gottes. Damit ist gemeint, dass Gott sich offenbart hat. Und leider ist es heutzutage, damals auch, aber heutzutage genauso, noch für viele Menschen ein Geheimnis, dass Jesus sie liebt, dass Jesus genügt, dass er alles getan hat. Und deshalb bittet er, dass dieses Geheimnis kein Geheimnis bleibt, sondern dass es offenbar wird, dass die Menschen es verstehen und erkennen. Und eben genau so ist es auch heute. Viel zu viele Menschen kennen Jesus noch nicht. Oder sie kennen das Evangelium falsch oder unvollständig. Und deshalb müssen wir da beten. Und die Situation ist wirklich ernst und sie ist dringendst, dass wir da beten. Damit Gott verlorenen, blinden, tauben Menschen die Ohren, die Augen, das Herz öffnen kann. Ein Mensch kann das Evangelium ohne Gottes Hilfe nicht verstehen. Gott muss eingreifen. Gott muss persönlich durch die Worte seines Wortes reden. Und es gibt heute nicht genügend Menschen, die Gott vollzeitlich dienen. Das ist Fakt. Es herrscht ein Mangel an Missionaren, an Pastoren, an Verkündigern. Und so sollten wir auch beten für Menschen, die dort sich rufen lassen. Und ich als Theologiestudent habe da ein bisschen einen Einblick. Und ich kann nur sagen, wenn Gott nicht eingreift, werden wir in wenigen Jahren ein großes Problem haben. Es wird nicht genug Pastoren geben. Es gibt nicht genug Studenten an den Hochschulen. Es gibt nicht genug Schüler an den Bibelschulen. Und deshalb ist es wirklich notwendig, dass wir Gott auf den Knien, ja, oder auch nicht auf den Knien, aber wirklich ihn anflehen, dass er da Nachschub schickt. Und lasst uns doch auch für junge Menschen eben beten. Und auch für junge Menschen aus unserer Gemeinde, dass sie auch sich rufen lassen. Jesus hat alle Macht. Und dieses Wissen sollte uns wirklich zu ihm ziehen. Dieses Vertrauen in ihm, er kann es wenden. So wie es heute ist oder aussieht, kann es morgen schon nicht mehr sein. Es kann morgen alles anders sein, wenn Gott eingreift. Und Paulus sagt, dass ich mit Freimut davon rede, wie ich es muss. Also nicht nur der Inhalt zählt, sondern auch die Art und Weise, wie er predigt. Wie wir Zeugnis geben vor unseren Nachbarn, vor unseren Freunden. Gott muss Vollmacht schenken. Vollmacht kann man nicht lernen, Vollmacht kann man nicht machen. Das muss geschenkt werden. Und dafür sollten wir auch beten, dass wir Vollmacht haben, die Prediger, dass wir Vollmacht haben, wir Christen. Jeder braucht es. Gott ist der, der unsere Menschenfurcht nehmen muss und diese Menschenfurcht mit Glaubensmut ersetzen muss. Und dafür sollten wir beten. Und Paulus ist kein freier Mensch. Das kommt ja auch vor in diesem Text und das ist auf zwei Arten nicht. Er ist nicht frei, weil er im Gefängnis ist. Und das sehen wir an den Worten, dass er sagt, ein Bote in Ketten. Er liegt in Ketten in diesem Gefängnis. Und auch ist er ein Sklave Gottes. Ein Knecht, ein Diener Gottes. Das griechische Wort heißt Sklave und auch Diener gleichzeitig. Das sehen wir daran, dass er schreibt, er ist in Ketten eben. Und dann sagt er, wie ich es muss, also wie ich reden muss. Er ist nicht frei. Er kann nicht mehr tun, was er will. Er muss das Evangelium verkünden. Und wer mit Jesus geht, der wird mit viel Gegenwind konfrontiert werden. Das sagt die Bibel so, das Leben mit Jesus ist nicht ein Spaziergang. Es hat viele und große Schwierigkeiten. Aber die gute Nachricht dabei ist, Jesus ist in diesen Schwierigkeiten mit dir, mit uns. Und er lässt uns nicht los. Gott liebt es, dass wir ihn rufen, ihn anrufen. Gott liebt es, dass wir zu ihm schreien. Er liebt es, wenn wir ihm viel zutrauen und deshalb im Gebet ihm alles hinlegen. Er liebt es, wenn er am Ende die Ehre bekommt. Und lasst uns ihn wirken lassen. Lasst uns als Menschen zurücktreten. Lasst uns eine Gemeinde sein, die betet. Lasst uns eine Gemeinde sein, die immer mehr eine betende Gemeinde ist. Und wenn Gott sein Eingreifen wird, was er wird, weil er sagt es, wer bittet, dem wird gegeben. Wenn er dann eingreift, dann lasst uns ihm alle Ehre geben und ihn preisen. Denn er hat gehandelt. Wir waren nur Sklavendiener. Der Sieg ist sein. Ich fasse zusammen. Wir haben erstens gesehen, dass Paulus uns auffordert, immer zu beten. Und da haben wir gesehen, dass nicht jeder beten kann. Als Nicht-Christ kann man nicht zu Gott durchkommen. Wir müssen Jesus erst unsere Sünden bekennen und Jesus als Herrn aufnehmen in unserem Leben. Dann sind wir gerettet, dann sind wir ein Kind Gottes. Und auch sagt Paulus uns, wann wir beten sollen, nämlich immer. In jeder Situation, in guten Zeiten, in schlechten Zeiten, immer ins Gebet gehen. Und dann wissen wir auch, warum wir beten sollen. Wir sollen beten, weil wir es alleine nicht schaffen, weil wir schwach sind alleine. Aber Gott ist stark. Dann haben wir zweitens gesehen, dass Paulus uns auffordert, für die Heiligen, das heißt für die Gläubigen, zu beten. Es ist eine große Not unter uns Christen. Es ist viel Leid da. Und deshalb sollen wir uns gegenseitig vor Gott tragen. Und das immer tun. Nicht aufgeben. Und drittens haben wir gesehen, dass Paulus uns auffordert, für den Siegeszug des Evangeliums weltweit zu beten. Das Evangelium, die gute Nachricht, Jesus ist der Retter, gehört raus in die Welt. Wir können es nicht für uns behalten. Oder wir haben es nicht verstanden. Und wir müssen beten für unsere Prediger. Wir müssen beten für unsere Mitchristen, dass wir wirklich alle zusammen Zeugnis geben können für diesen großen Herrn. Gebet rückt die Verhältnisse wieder gerade. Gebet zeigt mir, ich bin klein und schwach. Gebet zeigt mir, Gott ist groß, so groß. Gott ist stark, so stark. Ich bete. Ja, Herr Jesus, großer Gott, du bist ein großer Gott. Und Herr, du siehst, es ist so menschlich, dass wir denken, dass wir etwas bewegen können. Aber Herr, was haben wir in unseren Händen außer Wind? Herr, du musst wirken in diesen Tagen. Und wir flehen dich an, dass du etwas Großes tust. Und wir bitten dich, Herr, dass du uns hilfst, dir alles hinzulegen, dass du uns hilfst, zu glauben, zu vertrauen, dass du wirklich alles ändern kannst. Bitte hilf uns, Herr, ins Gebet zu gehen. Hilf uns, Herr, dass diese Predigt, dieses Wort nicht wieder aus unserem Kopf herausgeblasen wird, dass wir das wirklich in unser Leben hineinnehmen und das Leben zu beten. Ich lobe und preise dich, Herr, dass wir deine Kinder sein dürfen. Es ist ein Geschenk und danke, dass wir mit dir reden dürfen. Es ist wirklich wunderbar. Danke für dieses Leben. Im Namen Jesu Christi. Amen. Wir möchten als Gemeinde heute das Abendmahl zusammen feiern. Und es ist wirklich eine Feier. Es ist ein Grund, fröhlich, freudig zu sein. Gott ist einfach genial. Er weiß, wie vergesslich wir sind. Und deswegen hat er uns das Abendmahl gegeben, damit wir uns erinnern können an das, was sein Sohn für uns getan hat. Beim Abendmahl erinnern wir uns an Gottes große, riesige Liebestat. Er ist Mensch geworden. Er ist für uns gestorben am Kreuz. Sein Körper wurde geschlagen. Sein Blut ist geflossen. Und ich möchte jetzt die Einsetzungsworte von Paulus vorlesen. Im 1. Korinther, Kapitel 11. Verse 23 bis 30.